Ja, es ist heute der zweite Teil dieser Vortragsreihe und heute wollen wir uns die Frage stellen, wie können wir in den schwierigen Zeiten, die die Gemeinde heute durchmacht, standhaft bleiben? In diesem zweiten Vortrag wollen wir uns mit dieser Frage beschäftigen, was sagt uns die Bibel dazu? Was, inwieweit hilft uns das Wort Gottes, dass wir standhaft bleiben können? Es soll mehr heute Abend auf die Praxis bezogen sein. Gestern war es ein bisschen theoretisch. Ich möchte mich entschuldigen, wenn es für einige vielleicht ein bisschen trocken war, aber ich denke, das war notwendig, dass wir uns, dass wir diese Bestandsaufnahme machen und dass wir uns mit den theologischen, mit den ethischen oder moralischen und politischen Herausforderungen der heutigen Welt beschäftigen, dass wir sie begreifen. Also mit welchen Herausforderungen haben wir heute zu tun, vor welchen Herausforderungen stehen wir? Heute Abend wollen wir mehr, wie gesagt, auf die Praxis eingehen und schauen, was die Bibel uns sagt. Ich werde sehr viele Stellen aus der Schrift auch lesen, zitieren. Wir werden uns hauptsächlich mit dem zweiten Brief des Paulus an Timotheus befassen. Ich finde sehr interessant, was wir in diesem zweiten Brief finden. Das hat sehr, sehr, sehr viel mit unserer Problematik zu tun. Und wir finden in diesem zweiten Brief des Paulus, es ist ein bisschen sein Testament, sehr praktische Anweisungen, die er an den Timotheus gibt und die in einem sehr engen Zusammenhang mit unserem Thema stehen. Lass uns betrachten, was die Bibel sagt über dieses Thema, welche Antworten sie uns gibt. Und deshalb war es auch notwendig gestern, dass wir diese Bestandaufnahme machen. Wir werden mal sehen, dass die Bibel ganz genaue Antworten hat auf diese Probleme, mit denen wir konfrontiert sind. Aber bevor wir anfangen, wollen wir noch mal kurz Gott um seine Hilfe bitten und ja, dass der Heilige Geist uns führt. Lieber Herr, wir stehen vor dir und unser Wissen ist begrenzt, unser Verständnis deines Willens und deines Wortes ist auch begrenzt, Herr. Wir sind oft Menschen, die sich auf ihre eigenen Fähigkeiten stützen, verlassen und wir wissen, dass unser Verstand, nicht nur unser Herz, aber unser Verstand auch trügerisch ist, dass wir Dinge in dieser Welt gelernt haben, dass wir von den Philosophien dieser Welt sehr beeinflusst sind, was wir in der Schule gelernt haben, was unsere Eltern uns beigebracht haben, was wir jeden Tag in dieser Gesellschaft hören, was wir glauben zu verstehen. Das ist oft trügerisch, Herr, und zum Glück. Und wir dir danken, dass wir dein Wort haben, dass dein Wort unser Leuchte ist auf unserem Pfad, dass sie uns, dass es uns auch Orientierung gibt in unserem Leben. Wir bitten, Herr, um deine Hilfe, Herr. Wir wollen aus deinem Wort lernen und bitte hilf mir auch, dass ich nicht einfach so weise Dinge sage, sondern in aller Demut mich auf das verlässt und das auslegst, auch was die Schrift sagt, Herr. Wir bitten dich in Jesu Namen. Amen. Gut, ja, wenn wir wissen, dass wir in schwierigen Zeiten leben, dann müssen wir uns zuerst die Frage stellen: Ist es normal? Ist das, was wir heute erleben, was wir durchmachen. Es ist normal. Und ich glaube, die Bibel gibt uns eine klare Antwort. Ja, es ist normal. Wir müssen mit Widerstand, wir müssen mit Schwierigkeiten rechnen. Schwierigkeiten sind normal. dass das christliche Leben kein Spaziergang ist, das ist klar. Das hat Jesus auch deutlich gesagt. In Johannes 15, Vers 20 sagt er zum Beispiel: Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben Sie mich verfolgt, so werden Sie auch euch verfolgen. Haben Sie auf mein Wort argwöhnig Acht gehabt? Das ist die Schlachterübersetzung. Es gibt auch andere Übersetzungen, die sagen dann befolgen. Also das griechische Wort, das Verb ist nicht klar. Es ist kein positiv, aber auch negativ verstanden werden. Ich denke, die Schlachter übersetzt richtig hier. Ich lese weiter. So werden Sie auch auf das Eure argwöhnig Acht haben. Im Kontext ist es deutet darauf hin, dass die Menschen eher mit Verdacht auf unsere Worte reagieren werden, wie sie auch damals mit Verdacht argwöhnig auf die Worte Jesu reagiert haben. Sie haben ihn nicht angenommen als Messias und sie werden auch heute, wenn sie auf uns hören, auch uns nicht unbedingt annehmen. In 2. Timotheus 2, Vers 3, ich denke, wir könnten die Bibel an dieser Stelle aufschlagen. Wir werden einiges lesen in dem 2. Timotheusbrief. Im Kapitel 2, Vers 3, ermahnt Paulus den Timotheus mit diesen Worten. Vers 3, Kapitel 2. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Tatsache, dass er über den Timotheus sagt, dass er ein Streiter Jesu Christi ist, deutet darauf hin, dass wir zu streiten haben, dass wir in einem geistlichen Krieg uns befinden. Du erdulde die Widrigkeiten, erdulde die Schwierigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wir sind in einem Krieg. Wir sind nicht nur mit ein paar leichte Schwierigkeiten konfrontiert. Wir sind wirklich in einem Krieg in dieser Welt. In Vers 9 sagt er, dass er selbst im Dienste Jesu Leiden erduldet. Er sagt, ich stehe in dem Dienst Christi und in dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Am Ende seines Lebens, Paulus war schon in Gefangenschaft, ziemlich lange, also mehr als 2 Jahre. Und am Ende seines Lebens, am Ende seines Dienstes, ich schätze ungefähr im Jahre 67 nach Christus, war er wieder im Gefängnis, aber dieses Mal ohne Aussicht frei zu werden. Und ja, wir wissen, dass er sein Leben für seinen Herrn gelassen hat. Er hat Leiden erduldet in seinem Leben. Aber er wusste, dass es normal war, weil sein Herr ihn darüber informiert hatte. Leiden scheint für einen Jünger Jesu zur Normalität zu gehören. Das ist normal. In Apostelgeschichte 14, Vers 22 ermuntern Paulus und Barnabas, das ist die erste Missionsreise, die Jünger, die frisch zum Glauben gekommen sind, unbeirrt im Glauben zu bleiben. Sie warnen sie auch, dass diese neue Etappe in ihrem Leben nicht so einfach sein wird. Sie sagen ihnen, dass, ich lese, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und Paulus wiederum im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 12 und 13, betont, das können wir auch lesen, 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 12 und 13, er sagt, und alle, die gottesfürchtig leben wollen, gottesfürchtig, das heißt, alle, die treu sein wollen in ihrem Dienst Man kann auch ein Christ sein, ohne wirklich treu zu sein. Ne? Man kann sich auch anpassen. Aber alle, die treu, die ihrem Herrn treu sein wollen, werden Bedrängnisse haben. Und er sagt hier, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Wir sehen auch, dieser Vers 13 steht im Zusammenhang mit dem, was er vorher gesagt hat. Das heißt, wir ahnen hier, dass die Ursache für diese Verfolgung auch mit diesen Menschen zu tun haben. Das sind böse Menschen, die möglicherweise Christen verführen und die es immer schlimmer treiben und auch eine große Anfechtung, zu einer großen Anfechtung für uns werden können. Vorher sagt er auch, du, Vers 10, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgung, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgung habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Wir müssen mit Verfolgung rechnen, aber wir haben hier die Verheißung, dass der Herr uns auch von diesen Verfolgungen erretten möchte. Und deshalb sollen wir nicht beunruhigt sein. Ja, kurz vorher hat er auch gesagt, dass die Opposition, mit der wir zu tun haben können, auch die Form eines verbalen Konflikts annehmen kann und dass Christen sich darauf nicht einlassen sollen. Er sagt auch vorher, die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Die törichten und unverständigen Streitfragen weise zurück. Es bedeutet nicht nur, dass wenn wir ahnen, dass es zu einem Konflikt führen kann, dass wir uns da raushalten können. Aber das bedeutet auch, dass wir uns mit Streitfragen und Dingen, die uns vielleicht beschäftigen, nicht unbedingt intensiv befassen sollen, dass wir das abweisen sollen. Wir haben gesehen gestern, wir haben auch von vielen Dingen gesprochen, die heute ganz normal sind, Verschwörungstheorien und solche Dinge und Fake News und alles, was wir... Es ist nicht notwendig, dass wir uns mit diesen Sachen beschäftigen. Wir sollen sie auch abweisen, weil es zu nichts führt. Es ist wichtig zu verstehen, und das ist auch wichtig, dass dieser Widerstand ist nicht etwas, was da ist und Gott sagt, okay, das ist auch so, weil das hat mit der Bosheit der Menschen zu tun und ja gut, es soll sein. Sondern Gott benutzt diesen Widerstand. Er benutzt diese Opposition auch so, dass es unseren Glauben stärken soll. Widerstand, Opposition, Anfechtung schwächen nicht unseren Glauben. Sie sind von Gott gewollt, um unseren Glauben zu stärken. Deshalb sind sie auch so notwendig. Sie stärken unseren Glauben. Es ist ein Mittel, das Gott in seiner Weisheit gebraucht, auch wenn wir nicht verstehen, warum Gott manchmal Dinge zulässt. Wir fragen uns, warum muss es sein? Aber Gott in seiner Weisheit gebraucht solche Dinge, um unseren Glauben zu stärken. Damit wir an ihm festhalten. Damit wir nicht denken, wir können uns von ihm unabhängig machen. Dadurch, durch die Schwierigkeiten, durch die Anfechtung, erfahren wir, dass Gott für uns sorgt. Das lesen wir zum Beispiel in 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7, wo wir ermutigt sind, auch unsere Sorgen auf ihm abzuladen, weil er sorgt für uns. Er sorgt für uns nicht nur, indem er uns die Sorgen abnimmt, er sorgt auch für uns in Anfechtungen und in den vielen Schwierigkeiten, die wir durchmachen müssen. Wir lesen zum Beispiel im Psalm 112, diese wunderbare Verse: An den Gerechten wird ewiglich gedacht. Psalm 112. An den Gerechten wird ewiglich gedacht. Wer denkt an den Gerechten? Gott denkt an den Gerechten. Er sorgt für ihn. Vor der Unglücksbotschaft fürchtet er sich nicht. Sein Herz vertraut fest auf den Herrn. Sein Herz ist getrost. Er fürchtet sich nicht. Warum brauchen wir uns nicht zu fürchten? Weil Gott an uns denkt. Er hat einen Plan und er nutzt Widrigkeiten, um unseren Glauben zu stärken, festzumachen. Unser Glaube muss sich durch Schwierigkeiten hindurch bewähren. Diese Dinge dienen dazu, dass sich unser Glauben bewährt. Jakobus sagt in seinem Brief, Jakobusbrief, Kapitel 1, die Verse 2 bis 4, diese bekannte Verse. Meine Brüder, sagt Jakobus, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Der Apostel Petrus sagt auch ungefähr das Gleiche in seinem ersten Brief, Kapitel 1, die Verse 6 bis 7. Dann werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, Entschuldigung, wenn ihr nicht unbedingt alles in eurer Bibel aufschlagen kann. Also ich zitiere diese viele Verse, weil wir werden mit vielen Versen heute zu tun haben. Dann, wenn ihr nicht so schnell da eure Bibel da aufschlagen kann, dann verfolgt auch, versucht mal, euch zu konzentrieren. Dann werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Wir können uns fragen, ja, warum, inwieweit kann Gott durch die Bewährung unseres Glaubens gelobt, gepriesen werden? Das ist, ich habe lange darüber nachgedacht und es ist für mich immer noch ein Rätsel, inwieweit Gott da Lob empfängt. Aber offensichtlich ist das Ziel des Heiligen Geistes, uns Christus ähnlich zu machen. Und wenn es geschieht, dass wir Jesus zum Teil ähnlicher werden, dann empfängt Gott Lob dadurch, Preis und Ehre. Das ist seine Absicht mit uns. In 2. Korinther 4, die Verse 16 und 17, sagt der Apostel Paulus deutlich, dass die Bedrängnis uns zumindest äußerlich schmerzen lässt. Das ist unangenehm. Äußerlich ist es schmerzhaft. Das spüren wir. Und er unterscheidet zwischen dem äußeren Menschen und dem inneren Menschen. Er sagt, äußerlich ist die Bedrängnis schmerzhaft. Aber innerlich, wir denken innerlich, das ist doch innerlich schmerzhaft, aber er redet von dem inwendigen Menschen. Er sagt, er redet von dem neuen Menschen, den Gott in uns geschaffen hat. Und er sagt, für diesen Menschen, für diesen neuen Menschen, der in uns ist, ja, den Gott in uns geschaffen hat, ist es doch positiv. Es kommt diesem Menschen, man könnte sagen, es kommt unserem Glauben, es kommt unserem geistlichen Leben zugute. Also äußerlich schmerzhaft, wir verstehen nicht, das ist unangenehm, aber für den inwendigen Menschen, für die neue Natur, die Gott in uns erschaffen hat, ist es positiv. Es ist notwendig. Dieser neue inwendige Mensch muss wachsen und er wächst durch Bedrängnis, durch Anfechtung. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sagt Paulus in 2. Korinther 4. Wir lassen uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, und bei Paulus war das Realität, also er hat sehr viel gelitten, er erzählt auch im 2. Korintherbrief, er wurde sehr kritisiert, auch von der Gemeinde in Korinth, ja, und er erzählt, was er für Jesus, wie er für Jesus gelitten hat. Und hier sagt er, also mein äußerer Mensch ist beinahe zugrunde gegangen. Und dann sagt er, wenn unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Mensch Tag für Tag erneuert, indem er erfährt, wie Gott eingreift, wie Gott sich verherrlicht durch solche Umstände in uns, wie unser Glaube wächst, wie unser Vertrauen auf ihn gestärkt wird. Denn unsere Bedrängnis, die schnellst vorübergehend und leicht ist, angesichts der Ewigkeit, es dauert nur für eine Zeit, verschafft uns eine ewige und über allen Maßen gewichtige Herrlichkeit. Das ist, was Paulus sagt. Und wir sollten diese Worten in uns wirklich wirken lassen. Was er hier sagt, ist sehr wichtig. Das können wir nur durch den Glauben ergreifen, nicht mit dem menschlichen Verstand. Also wir haben gesehen, dass Bedrängnisse, Anfechtungen, Widerstand, Schwierigkeiten normal sind. Sie gehören zu der Normalität und sie stärken unseren Glauben. Deshalb sollen wir uns nicht einfach wundern, wenn wir durch diese schwierigen Zeiten hindurchgehen müssen. Sie sind von Gott gewollt. Sie sind unter seiner Führung. Sie gehören zu dem Plan, den er für uns hat. Wir sollten nicht einfach überrascht sein. Es gibt andere Verse, die sagen auch, lasst euch nicht überraschen durch diese Umstände. Die sind da, sie sind von Gott gewollt, die sind unter Gottes Kontrolle. Der zweite Gedanke, ich habe das so betitelt, wir müssen das edle, anvertraute Gut bewahren. Die Schrift spricht von dem edlen, anvertrauten Gut. Und das soll von uns bewahrt werden. Guten Abend. Um in schwierigen Zeiten standhaft zu bleiben, müssen wir den Glauben, der uns, also ich denke, er meint hier mit diesem edlen, anvertrauten Gut, meint den Glauben, der uns gegeben worden ist, der uns anvertraut wurde. Das ist etwas, was wir verwalten sollen. Ja? Wir müssen diesen Glauben bewahren. Es ist wie etwas, was uns wenn uns jemand irgendwas anvertraut, dann ist es unser Anliegen, das zu bewahren. Also nicht, dass wir das verlieren, dass uns ein Vorwurf gemacht werden kann. Wir haben es verloren. Hier geht es um den Glauben, den Gott uns geschenkt hat. Wir müssen diesen Glauben bewahren. Wir haben gestern das Prinzip der Demagogie angesprochen. Das ist ein Prinzip, das auch viele politische Entscheidungen heute leitet. Dass man auch gefallen will, dass man irgendwie Beifall haben kann, dass man angenommen werden kann von den Menschen. Und wie gesagt, das ist ganz, ganz normal. Das führt die meisten politischen Entscheidungen, auch wirtschaftliche Entscheidungen, oft auf die Gemeinde übertragen, würde dieses Konzept der Demagogie bedeuten, dass man die christliche Botschaft an die Erwartung der Menschen anpassen sollte, ja, um sie zu gewinnen. Sollte sie anpassen. Die Menschen haben andere Erwartungen als damals. Sie haben andere Bedürfnisse. Und viele Dinge, die wir heute ihnen sagen, ihnen anbieten, entsprechen nicht ihren Bedürfnissen. Warum nicht die christliche Botschaft an die Erwartungen der Menschen anpassen, um sie zu gewinnen? Die Verführung ist groß und viele Gemeinden gehen diesen Weg heute. Sie wollen gesellschaftsrelevant sein. Sie wollen gefallen, sie wollen Menschen gewinnen. Sie wollen etwas anbieten, was die Menschen anspricht. Die Versuchung ist groß, aber Das sollen wir gerade nicht tun. Das sollen wir nicht tun. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf diesen Weg gehen. Für Paulus wäre diese Haltung, also sich der Welt anzupassen, nicht nur ein Verrat an Christus, sondern würde auch unweigerlich zum Untergang der Gemeinde führen. Das dient nicht der Gemeinde, auch wenn wir das denken können. Das würde zum Untergang der Gemeinde führen. Deshalb befiehlt er Timotheus, halte dich, 2. Timotheus, Kapitel 1, die Vers 13, 14, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Paulus richtet sich hier an Timotheus als Leiter der Gemeinde in Ephesus und er sagt, du hast was von mir gehört und das, was ich dir anvertraut habe, das habe ich selbst auch überliefert bekommen. Halte das, das ist ein edles Gut, bewahre das durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Gott gibt uns auch die entsprechenden Mittel, um dieses Gut zu bewahren. Durch seinen Geist, der in uns wirkt, der in uns ist. Und er sagt dann in Kapitel 3, Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Wenn Paulus diesen Rat, den Timotheus gibt, dann weiß er sagt hier, es ist dir zur Gewissheit geworden. Du hast auch verstanden, warum wir dieses edle Gut bewahren sollen. Du weißt auch, zu welchen Ergebnissen das führt. Du weißt, es ist ohne dieses Gut nicht funktionieren kann. Du kannst deinen Auftrag nicht erfüllen. Und du weißt auch, von dem du es gelernt hast. Von mir, sagt hier Paulus, bewahre das, was du gelernt hast. Schmeiß das nicht über Bord. Eine Frucht des heutigen Pluralismus ist, dass man nicht von einem Glauben sprechen sollte, sondern von einer Mehrzahl von Glaubensauffassungen. Ich habe auch gestern gesagt, das ist ein Merkmal unserer heutigen Gesellschaft, dieser Pluralismus. Es gibt nicht nur eine Wahrheit, es gibt nicht nur ein Glaube. Wir können nicht sagen, wir Christen, dass wir die Wahrheit besitzen, jeder besitzt diese Wahrheit, jeder, alle Wege führen, nicht nach Rom, sondern zu Gott. Das ist eine Frucht des Pluralismus, dass man nicht von einem Glauben, wenn man von Glauben spricht, dann spricht man von, es ist ja falsch, es gibt eine Mehrzahl von Glaubensauffassungen und jede Glaubensauffassung hat einen bestimmten Wert. Aber das ist interessant, dass wenn die Bibel, das Neue Testament von dem Glauben spricht, dass sie meint, es gibt nur ein Glaube. Also ein Glaube, den wir von Gott empfangen haben. Zum Beispiel Judas in seinem Brief. Er spricht von dem Glauben nicht als eine persönliche Meinung. Wenn wir von dem Glauben reden, oft denken wir, also sagen, jemand hat einen starken Glauben oder jemand hat einen schwachen Glauben. Oft spricht das Neue Testament von dem Glauben als einen Glaubensinhalt, etwas, was wir bekommen haben. Und es geht nicht darum, einen starken Glauben zu haben oder einen schwachen Glauben, sondern es geht darum, dieses Glaubensinhalt festzuhalten. Und deshalb lernen wir auch die Schrift. Deshalb lernen wir auch einige, und ich empfehle euch auch, die Bibel auswendig zu lernen, Bibelverse zu lernen. Wenn ihr Kinder habt, dann versucht mal, euren Kindern Bibelverse beizubringen. Es geht um einen Glaubensinhalt. Und das ist was entscheidend ist, nicht die Stärke unserer Überzeugung. Es geht nicht um deine Überzeugung und meine Überzeugung. Es geht um den Inhalt des Glaubens. Und das ist einfach. Wir müssen einfach das annehmen, wie es steht in der Schrift und sagen, jawohl, das ist Gottes Wort. Und dieses Wort hat die Kraft selbst, in uns Dingen, erstaunliche Dinge zu produzieren. Judas spricht von einem Glauben. Er spricht von einem Inhalt der Gott durch Jesus Christus und die Apostel offenbart hat, der Gemeinde anvertraut hat. Das ist dieses edle, anvertraute Gut. Er sagt hier in seinem Brief, ich hielt es für notwendig, euch, das nennt man ein katholischer Brief, das heißt nicht an eine spezielle Gemeinde gerichtet, sondern an die ganze Christenheit. Und Judas sagt, ich wollte auch einen Brief schreiben. Ich wollte euch über den Glauben etwas sagen, was uns anvertraut worden ist. Ich hielt es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Wir sehen ja auch, was die Schrift, was das Neue Testament meint mit diesem Glauben. Das ist ein für alle Mal überliefert worden. Das ist die Botschaft Jesu Christi, die von den Aposteln bestätigt wurde, was wir in den Evangelien und in den Briefen finden. Dieser Glaube ist uns anvertraut. Und es geht darum, dass wir damit etwas Sinnvolles machen. Dass wir uns nicht nur auf dieses Wort verlassen, sondern dass wir auch dieses Wort gebrauchen und Menschen zu überzeugen. Petrus wendet sich in seinem zweiten Brief zu denen, die den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben. Ist auch erstaunlich hier. Ich glaube, er meint auch was anderes hier, Petrus. Er meint nicht nur den Glaubensinhalt, sondern was er hier sagt, er sagt, der Glaube, den jeden Kind Gottes hat, ist etwas von Gott geschenkt. Also das heißt, es ist nicht dein Glaube, das ist nicht deine Überzeugung, sondern das ist etwas, wenn du an den Herrn Jesus glaubst, was Gott dir geschenkt hat durch den Heiligen Geist, etwas, was Gott in dir produziert hat. Und Gott sorgt auch dafür, dass du diesen Glauben bewahrst. Wir haben alle den gleichen kostbaren Glauben empfangen. Ist auch erstaunlich, dass die Schrift nicht von... ich will nicht damit sagen, dass alle Christen die gleiche Überzeugung haben. Manchmal sind wir schwach. Es gibt auch Menschen, ich bewundere immer so manchmal Menschen, die sich nicht einfach erschüttern lassen in ihrem Glauben. Und manchmal haben wir auch Krisen, Glaubenskrisen. Aber wir müssen doch verstehen, dass Gott uns den gleichen Glauben gegeben, allen. Es gibt keinen Unterschied. Wir haben einen Glauben bekommen. Der Autor des Hebräerbriefes sagt, lass uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Man könnte auch sagen, er ist treu, der uns diesen Glauben gegeben hat. Es liegt an Gott. Lass uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Glaube ist nicht nur, hat nicht nur eine theologische Dimension, es ist auch eine Hoffnung. Glaube ist oft mit der Hoffnung verbunden. Die Hoffnung des ewigen Lebens, die Hoffnung, dass es nach dem Tod eines Leben gibt, ein Leben nach dem Leben. Und wir sollten auch diese Hoffnung haben und die sollte in uns lebendig bleiben. Gott ist treu. Jesus sagt seinen Jüngern, ich habe euch Wohnungen vorbereitet. Und wenn es nicht wahr wäre, hätte ich es euch nicht gesagt. Er sagte, ich habe es euch gesagt, damit ihr sicher seid, dass ich nicht ein Lügner bin. Das ist, ich habe euch, also glaubt, dass euch Wohnungen im Himmel vorbereitet sind. Sie stehen bereit und das soll der Kern unserer Hoffnung sein. Die Gemeinde Jesu kann die gegenwärtigen Krisenzeiten nur überstehen, wenn sie das festhält, was sie vom Herrn bekommen hat, was ihr vom Herrn anvertraut wurde. Es ist sehr wichtig. Wir müssen das festhalten, was Gott uns gegeben hat. Die Botschaft der Bibel, die Hoffnung, die in Jesus Christus ist. Das war der zweite Punkt. Wir kommen jetzt zum dritten Punkt. Wie können wir durchhalten in schwierigen Zeiten? Wir müssen von den Vorbildern des Glaubens lernen und sie nachahmen. müssen von den Vorbildern des Glaubens lernen und sie nachahmen. Das sind zwei Dinge, die ich da sagen möchte. Erstens, wir müssen von den Vorbildern des Glaubens lernen. Wir müssen auf die Vorbilder des Glaubens schauen. Wie haben Menschen diesen Glauben gelebt vor uns? Es ist nicht so, dass wir die Ersten sind, die da glauben. Es gab schon Menschen vor uns. Und wir kommen auch zu einem wichtigen Kapitel der Bibel. Es ist, wenn ich euch frage, an welches Kapitel denkt ihr, ihr werdet sicherlich sagen, Hebräer 11. Da haben wir eine Liste von Glaubenshelden, von Menschen, die vor uns den Glauben gelebt haben und die standhaft geblieben sind. Und es werden viele Sachen da. Es lohnt sich, dieses Kapitel sehr oft zu lesen. Das ist eine wunderbare Ermutigung in Krisenzeiten. Und das Zweite, wir werden auch sehen, also es reicht nicht aus, von den Vorbildern des Glaubens zu lernen, sondern wir sollten sie auch nachahmen. Es geht auch um Praxis, dass wir sie nachahmen. Dass wir nicht nur wissen, sondern dass wir auch praktizieren. Aber zunächst lass uns auf diesen ersten Punkt schauen. Inwieweit sind diese Vorbilder des Glaubens für uns sinnvoll? Das bekannteste Kapitel des Neuen Testaments, in dem Beispiele und in dem uns Beispiele gegeben sind, das ist Hebräer 11. Wir werden dieses Kapitel nicht lesen, aber ich ermutige euch, das auch vielleicht heute Abend nach dieser Veranstaltung, bevor ihr ins Bett geht, das nochmal zu lesen. Das ist eine große Ermutigung. Vom Anfang an, vom Abel bis zu den letzten Helden des Alten Testaments, so Beispiele, die uns gegeben sind. Abraham, Mose, die ganzen Propheten. Der Autor des Hebräerbriefes schreibt der Gemeinde in Jerusalem, eine Gemeinde, die damals in der ständigen Verfolgung ausgesetzt war. Und der Autor des Hebräerbriefes, den wir nicht kennen, einige meinen, das könnte der Apostel Paulus gewesen sein. Es gibt viele Dinge, die darauf hinweisen, aber wir wissen es nicht. Er fordert diese Gemeinde auf die Beispiele des Glaubens im Alten Testament zu schauen. Damals gab es noch nicht die Schriften, die wir im Neuen Testament haben. Und deshalb bezieht er sich auf das Alte Testament. Und wir finden eine ganze Reihe, eine Aufzählung von Gläubigen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Das ist sein Ziel, wenn er diese Beispiele gibt. Das sind Menschen, die in den Schwierigkeiten der Prüfung standhaft geblieben sind und ihren Glaubenslauf vollendet haben. Sie haben nicht nur angefangen, sondern sie haben das Ziel des Glaubens erreicht. Darum geht es, dass wir das Ziel des Glaubens erreichen, dass wir nicht einfach mittendrin aufhören, sondern dass wir das Ziel erreichen. In Kapitel 12, Vers 2, beendet der Verfasser des Briefes diese Reihe mit dem wertvollsten Beispiel, das man sich auch vorstellen kann, Jesus Christus selbst. Lass uns das nochmal lesen, weil ich denke, das ist sehr wertvoll. Hebräer Kapitel 12. Er sagt, Vers 1, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Als ob er sagen würde, sie haben ihr Ziel erreicht, sie sind jetzt im Himmel und sie schauen auf uns. Wir sind noch in dem Stadium. Wir sind noch am Rennen. Ja? Aber die haben ihr Ziel erreicht, sie sind auf den Tribünen und schauen auf uns. Eine Wolke von Zeugen. Kann man sich das so vorstellen? Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Wie? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet dort doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Wir können diese Verse so verstehen, und oft verstehen wir sie so, dass Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens, das ist er, der, der uns den Glauben gegeben hat und der, der auch diesen Glauben bis zur Vollendung auch bewahren wird. Aber ich glaube, das ist nicht der Sinn hier. Was der Autor des Hebräerberichts sagen will, er sagt jetzt, Jesus ist uns ein Vorbild. Er ist wirklich ein Vorbild, in dem er auf die Erde gekommen ist mit einer bestimmten Mission, und er wusste, er musste, er sollte viel leiden, und er hat sein Ziel erreicht. Er hat sein Leben am Kreuz für uns gegeben und er war siegreich darin. Er hat das Ziel erreicht und wird von ihm gesagt, der um der vor ihm liegende Freude willen. Was war seine Freude? Seine Freude war, den Vater zu verherrlichen und auch durch sein Opfer und durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz eine Schar von Menschen zu erretten. Das war seine Freude. Und angesichts dieser Freude, weil er dadurch beseelt wurde, hat er das Ziel erreicht. Er konnte auch Schande und Spott und Leiden am Kreuz auch erdulden. Und er hat das Ziel erreicht. Er hat sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Lass uns ihn schauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus sollte unser größtes Beispiel in der Anfechtung. Also nicht nur Menschen, sondern die Glaubenshelden gewesen sind, aber auch Jesus wird uns als großes Vorbild hier gegeben. Die wichtigste Lehre aus diesen Versen ist, dass man durchhalten und den Lauf mit Sicherheit vollenden wird, wenn man im Glauben bleibt und Jesus vertraut. Das ist eine Zusicherung, die wir haben. Wenn wir im Glauben an Jesus bleiben, wenn wir ihm vertrauen, wird er auch uns helfen, dieses Ziel zu erreichen. Es sind die Vorbilder des Glaubens. Wir sollen aus diesen Menschen lernen. Aber wir sollen sie auch nachahmen. Es geht hier um Praxis. Es genügt nicht, die Beispiele des Glaubens vor Augen zu haben. Wir müssen sie auch nachahmen. Der Autor des Hebräerbriefes sagt weiter im Kapitel 13, falls ihr noch in diesem Buch seid, dann schaut mal weiter im Kapitel 13, Vers 7. Er sagt, vorher Vers 6, auch interessant: So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer, und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Und dann sagt er, gedenkt an eure Führer, gedenkt an eure Leiter, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Nicht nur nehmt sie als Beispiel, sondern ahmt ihren Glauben nach. Praktiziert, was ihr von diesen Menschen gelernt habt. In 1. Korinther 11, Vers 1 sagt Paulus das Gleiche. Er sagt zu den Korinthern: Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Christus ist mein Vorbild, ich versuche Christus nachzuahmen, seid auch meine Nachahmer. Tut das Gleiche. Lass uns auch schauen, was Paulus dem Timotheus sagt diesbezüglich im 2. Timotheusbrief. 2. Timotheus, kehren zurück zum, ich habe euch gesagt, wir werden viele Verse lesen heute Abend. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 10 und 11, haben Sie schon mal gelesen, aber wir kommen jetzt nochmal auf diese Verse. Ich möchte einiges sagen über diese Verse. Kapitel 3, Vers 10 und 11. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonion und Lystra widerfahren sind. Erinnert ihr euch, erste Missionsreise, Paulus ist in Lystra gesteinigt worden, wäre beinahe gestorben. Und was hat er gemacht? Er ist aufgestanden und hat weitergemacht, er hat sich nicht entmutigen lassen. Und offensichtlich war Timotheus, der aus Lystra kam, auch hat das erlebt. Er sagt, du hast doch gesehen, was mir widerfahren ist. Du hast das wirklich mit deinen eigenen Augen gesehen. Und er sagt, solche Verfolgung habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Du hast doch gesehen, wie der Herr treu ist. Er hat mich aus allen diese Verfolgung gerettet. Du kannst sicher sein, dass wenn du auch in dieser Situation bist, dass der Herr auch bei dir sein wird. Was Paulus hier lehrt, ist extrem wichtig. Wir sollten das näher betrachten. Er sagt zuerst, er betont zunächst die Voranstellung der biblischen Lehre. Er sagt, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre. Es geht um die biblische Lehre. Er spricht nicht so sehr hier von seiner Art zu lehren, wie er das Wort verkündigt hat, mit welchen Methoden er dieses Wort verkündigt hat, sondern was er sagt, er redet von der Lehre, die ihm selbst überliefert worden ist, die er treu weitergegeben hat, das meint er hier. Wir kennen zum Beispiel seine Worte bei der Einsetzung des Abendmahls, das betont er auch. Er sagt, denn ich habe, was ich euch sage, was ich euch überliefert habe, das habe ich vom Herrn empfangen. Das habe ich nicht erfunden, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ich habe euch überliefert, was ich vom Herrn empfangen habe. Das ist der Auftrag der Gemeinde, das treu weiterzugeben, was wir vom Herrn empfangen haben, was wir in der Bibel haben. Sei mir ein Nachfolger in der Lehre. Ja? Tut das Gleiche. Sagt weiter. Also er sagt auch, fällt mir jetzt ein, war nicht geplant, aber das sagt er auch in Kapitel 2. Ist ja Kapitel 2, Vers 2. Was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertrauen treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch anderen zu lehren. Dieses edle, anvertraute Gut soll weitergegeben werden. Menschen sollen trainiert werden, um das weiterzugeben. Aber nicht nur methodisch, sondern auch sie sollen diesen Inhalt lernen und treu weitergeben. Das soll weitergegeben werden an die zukünftigen Generationen. Zweitens, wieder in Kapitel 3, Vers 10, unterstreicht er seine moralische Lebensführung. Er sagt, ich habe nicht nur weitergegeben, was ich gelehrt habe, was ich empfangen habe. Ich habe das nicht nur gelehrt, sondern schau auch auf meine Lebensführung hin, wie ich mein Leben geführt habe vor dem Herrn. Wenn die Bibel von gesunder Lehre spricht, meint sie nicht nur eine korrekte Lehre. Wenn ihr lest, also die gesunde Lehre, was ist damit gemeint? Es ist nicht nur eine korrekte, eine orthodoxe Lehre, sondern es ist auch eine Lehre, die sich in einem heiligen Leben niederschlägt. Das, was wir sagen, soll dem entsprechen, was wir auch leben. Oder wie wir leben, das soll aus der Bibel kommen. Drittens verweist Paulus auf die Prioritäten, die er sich gesetzt hat, wenn er sagt, du bist mir nachgefolgt, auch im Vorsatz. Er meint hier, dass er bestimmte Prioritäten gehabt hat in seinem Leben. Das Wort für Vorsatz deutet auf eine gewisse Zielstrebigkeit und auch auf eine Standhaftigkeit. Das heißt, es ist nicht so, dass Paulus etwas vor Augen hatte, sondern etwas, was er zielstrebig verfolgt, sondern dass er auch standhaft in diesem Vorsatz geblieben ist, hat sich nicht entmutigen lassen. Und viertens betont er auch hier die Merkmale seiner Liebe. Er sagt auch in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren. Paulus hat im 1. Korintherbrief das bekannte Kapitel 13, das hohe Lied der Liebe, geschrieben. Und er sagt auch, er beschreibt diese Merkmale der Liebe. Er sagt, die Bibel glaubt alles, sie ist langmütig, sie erträgt alles. Was er hier beschreibt, sind die Merkmale einer Liebe, die sich in den Schwierigkeiten auch erweist. Ja, wenn er sagt, die Bibel glaubt alles, er meint nicht, die Bibel ist leichtgläubig, sondern er meint, die Bibel kann standhaft bleiben, weil sie von der Hoffnung lebt. Ja, oder sie erträgt alles oder ist langmütig. Die beweist sich, sie erweist sich in den Schwierigkeiten, dadurch, dass sie standhaft bleibt. Das ist das Merkmal der Liebe, von der Paulus spricht im 1. Korinther 13. Es ist erstaunlich, wie viele Christen heute auf ihre Rechten bestehen, ja? Auf ihre Privilegien. Wir haben in unserer Gemeinde diese Dinge also auch schmerzhaft erlebt. So Menschen, die unbedingt Recht haben wollten, ja? Die gewisse Konflikte angefangen haben, sie wollten Recht behalten. Und da sie nicht gehört worden sind, dass ihre Meinung nicht angenommen worden ist, dann haben sie die Gemeinde verlassen. Das ist ein Merkmal der heutigen Menschen. Und Paulus sagt auch in 2. Timotheusbrief, wir haben das auch gestern gelesen, also wenn er von den Menschen der letzten Zeit spricht, da beschreibt er diesen Menschen so, er sagt, er ist streitsüchtig, er will sich nicht zurechtweisen lassen. Er pocht auf sein Recht. Menschen sind bereit, sich gegen die Leiter einer Gemeinde aufzulehnen und die Gemeinschaft zu verlassen, wenn ihnen nicht zugehört wird. Das ist kein gutes Beispiel. Der Autor des Hebräerbriefes betont dagegen die unverzichtbare Rolle der Gemeinschaft im Hinblick auf die gegenseitige Ermutigung. Wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen die Gemeinschaft der Christen, wir brauchen die Einheit der Gemeinde in diesem Kampf, den wir führen. Er sagt, Hebräer Kapitel 10, Vers 25, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Die ersten Christen lebten schon in der Erwartung der Wiederkunft des Herrn. Und wir leben in einer Zeit, wo wir sicher sein können, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis der Herr wiederkommt. Und die Schwierigkeiten nehmen zu. Und weil wir das wissen, lass uns statt eigene Wege zu gehen, lass uns wirklich Acht haben, dass wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Und das tun wir am besten in der Gemeinde, indem wir in der Gemeinschaft der Christen bleiben. Ich komme zum letzten Punkt für heute Abend. Um standhaft zu bleiben in den Schwierigkeiten, müssen wir in Jesus und in seiner Gnade bleiben. Wir müssen in Jesus und in seiner Gnade bleiben. Jesus hat seinen Jüngern befohlen, vor seinem Tod, Das lesen wir in Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 4. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Bleibt in mir. Ihr könnt keine Frucht von selbst tragen. Nur ich kann diese Frucht in euch bewirken. Frucht verherrlicht Gott. Und wir können nur diese Frucht tragen, wenn wir in Jesus Christus bleiben. Ohne ihn geht es nicht. Paulus ermahnt seine Leser so in Kolosser Kapitel 2, die Verse 6 und 7. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben. Merkt hier, also gewurzelt, das ist dieses Bild von jemand, der wie ein Baum ist, gepflanzt an Wasserbächen. Und wir können sagen, also der Herr ist auch diese Quelle des Lebens, die uns auch da alles gibt, was wir benötigen. Wir sollen gewurzelt in ihm sein und auferbaut in ihm, gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid. Wir sehen nochmal, also die Wichtigkeit der Lehre, also im Wort Gottes standhaft zu bleiben und dieses anvertraute Gut zu bewahren. Und dann sagt er, seid darin überfließend mit Danksagung. Ja. Sagt Gott Dank, statt euch zu beschweren, statt unruhig zu sein. Sagt Gott Dank, seid dankbar in allem, weil Gott für euch sorgt. Paulus spricht hier von unserer Vereinigung mit Christus. Dieses Einssein mit Christus hat zwei Aspekte. Das ist wichtig, dass wir das auch erkennen. Als wir geglaubt haben, sind wir in seinem Tod und in seiner Auferstehung eins mit ihm geworden. Das ist das Werk Gottes. Als du an Christus geglaubt hast, bist du mit Jesus vereinigt worden. Das ist etwas, was Gott bewirkt hat. Du bist in ihm. Und das hat, also das Thema dieser Vereinigung, dieses Einssein mit Christus ist zentral in der Bibel. Das ist genauso wichtig, sogar so noch wichtiger als die Rechtfertigungslehre, dass wir in Christus sind, dass unsere Sünden auf ihn übertragen worden sind, dass er sie getragen hat am Kreuz und dass er die Sünde die Schuld, die auf uns lag, getilgt hat und dass seine Gerechtigkeit auf uns übertragen worden ist. Das ist auch eine Lehre, die heute sehr angefochten wird. Der Feind versucht, diese Lehre zu zerstören heute, indem er die Meinung verbreitet, dass Christus nur ein Vorbild ist, dem wir nachahmen sollen. Natürlich sollen wir Jesus nachahmen, aber es ist sehr wichtig, dass wir begreifen, dass wir mit ihm vereinigt worden sind in seinen Tod und in seiner Auferstehung. Unsere Sünden sind auf ihm übertragen worden und seine Gerechtigkeit ist uns angerechnet worden. Deshalb sind wir gerettet. Das ist die erste Seite dieses Einssein mit Christus. Aber es gibt auch eine zweite Seite, eine praktische Seite. Wir sind auch dazu berufen, in Jesus zu bleiben. Weil Gott von uns auch Frucht sehen will. Er möchte, dass wir Frucht bringen. Und das hat mit unserer Heiligung zu tun. Also zwei Aspekte. Eine Vereinigung mit Christus, die uns auch in die Lage versetzt, auch diese Heiligung zu bewirken. Aber wir müssen uns auch bemühen, in dieser Heiligung zu leben, Frucht bringen. Denn dadurch wird Gott verherrlicht. Die Gemeinschaft mit Jesus ist nicht etwas, das wir durch übernatürliche Mittel erreichen. Es ist ein Problem. Ich kann mich erinnern, als ich zum Glauben gekommen bin, ein junger Christ war, das war ein Thema. Wie bleibt man in Christus? Wie erfährt man die Kraft des Heiligen Geistes? Damals war es das hat mich beschäftigt und da gab es sehr viele Rezepte. Also du musst deine Bibel jeden Tag lesen, du musst... Es gab eine Zeit, wo ich um 4 Uhr aufgestanden bin, um zu beten und Gott zu erfahren. Und bin ich auf einen Berg gegangen und habe stundenlang die Gemeinschaft Gottes gesucht. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann das nicht. Ich habe auch manchmal wirklich, ich bin manchmal auf die Nase gefallen. Und da habe ich gemerkt, ich vermag das nicht. Die Gemeinschaft mit Christus ist nicht etwas, was wir durch übernatürliche Mittel erreichen. Durch spezielle Rezepte, indem du ein Buch liest, der dir erklärt, wie du in 40 Tagen alles erreicht, was Gott mit dir vorhat. Gott stellt uns ordentliche, im Sinn, dass diese Mittel gewöhnlich sind. Gott stellt uns gewöhnliche Mittel seiner Gnade zur Verfügung, damit wir in Gemeinschaft mit ihm, mit seinem Sohn bleiben. Die Frage 88 des kürzeren Westminster Katechismus lautet: Was sind die äußeren ordentlichen Mittel, im Sinne gewöhnliche Mittel, wodurch Christus uns die Wohltaten der Erlösung vermittelt? Deshalb sind auch Katechismen und Bekenntnisse sehr wichtig. Es fasst zusammen, was die Schrift lehrt. Und da sagt der Katechismus, es sind seine Anordnungen, im Besonderen das Wort, die Sakramente, und Sakrament, das ist die Taufe, das Abendmahl, und das Gebet, all das, was wirksam gemacht ist für die Erwählten zum Heil. Wo werden diese Gnadenmittel häufig ausgeübt? Antwort: Nicht indem du auf einen hohen Berg gehst, sondern in der Gemeinde. Das sind gewöhnliche Mittel, die Gott zur Verfügung stellt, wenn wir in der Gemeinde sind. Wir können, sollen selbst die Bibel lesen oder beten. Aber die Verkündigung seines Wortes in der Gemeinde, das gemeinsame Gebet, haben einen mächtigen Einfluss auf unseren Glauben. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir die Versammlung nicht versäumen, dass wir regelmäßig eine Gemeinde besuchen, dass wir den Gottesdienst besuchen, dass wir die Bibelstunden besuchen, dass wir das Gebet mit anderen Geschwistern suchen. Und wenn du keine Möglichkeit hast, dann such jemanden, mit dem du beten kannst. Das Gebet hat eine unglaubliche Kraft. Wir sind nicht aufgefordert, alleine zu beten. Wir sollen auch Gemeinschaft mit anderen suchen und für bestimmte Dinge beten. Erstelle eine Liste und bete dafür. Nicht jetzt, um geistlicher zu werden, sondern weil es einfach Mittel, die Gott gebraucht, um unseren Glauben zu stärken. Ich habe, wie gesagt, mich damals immer gefragt, wie bleibe ich in Christus? Wie schlage ich starke Wurzeln? Und ich habe damals immer an außergewöhnliche, übernatürliche Rezepte gedacht. Heute weiß ich, dass Gott ganz einfache, gewöhnliche Mittel gebraucht, um uns zu ermöglichen, in ihm zu bleiben. Er braucht sein Wort, das Gebet, die Gemeinschaft der Christen, unsere Präsenz in der Gemeinde. Das sind mächtige Mittel, die Gott gebraucht, um uns zu stärken, uns stark zu machen. Ich hoffe, gezeigt zu haben, was wir brauchen, um durch diese schwierigen Zeiten, in der wir leben, durchzukommen. Ich fasse das nochmal zusammen. Wir müssen verstehen, dass Prüfungen und Schwierigkeiten kein Hindernis für den Glauben sind, sondern ihn stärken. Prüfungen und Schwierigkeiten sind uns von Gott geschenkt, um uns zu stärken im Glauben. Sie sind kein Hindernis. Lass uns festhalten, was wir geglaubt haben. Das Wort Gottes ist zuverlässig und führt uns sicher zum Ziel. Drittens lernen wir von den Glaubenszeugen, die den Lauf vollendet haben. Es gibt sicherlich auch Menschen im Laufe der Geschichte, die uns als... Es ist auch wichtig, ein paar Bücher zu lesen, also über Missionare, Menschen, die wirklich mit Gott gelebt haben. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir das lesen, dass wir erfahren, wie diese Menschen durch die Schwierigkeiten hindurchgegangen sind, was sie auch für Probleme erlebt haben. Es gibt sehr gute Bücher. Ich empfehle euch, auch solche Bücher zu lesen. Das sind Menschen, die ihren Lauf vollendet haben, und sie beweisen, dass Gott die Menschen durchträgt, die wirklich im Glauben bleiben, die ihm vertrauen. Suchen wir auch nach guten Vorbildern. Lasst euch nicht enttäuschen, wenn ihr vielleicht schlechte Erfahrungen macht. Manchmal macht man schlechte Erfahrungen, aber sucht, konzentriert euch nicht auf die schlechten Beispiele, sondern auf gute Vorbilder. Und versucht auch, ihren Glauben nachzuahmen. Wir sind dazu aufgefordert, nicht nur darüber nachzudenken, sondern auch praktisch das nachzuahmen. Und letztens bleiben wir in Jesus und in seiner Gnade, indem wir die Mittel gebrauchen, die Gott uns zur Verfügung stellt. Sein Wort, die Sakramente, das Gebet, die Gemeinschaft der Christen. Amen. Morgen, falls ihr im Gottesdienst seid, werden wir sehen, was der Auftrag der Gemeinde ist. Heute haben wir uns mit dem persönlichen Glaubensleben beschäftigt. Morgen werden wir sehen, welcher Auftrag die Gemeinde in guten wie in schwierigen Zeiten zu erfüllen hat. Lass uns nochmal kurz beten. Ja, lieber Herr, wir danken dir, dass wir in deinem Wort wirklich viele Beweise deiner Liebe haben und auf die wir uns wirklich verlassen können, auf die wir uns stützen können. Herr, wir leben in schwierigen Zeiten, wir neigen dazu, entmutigt zu sein und uns Sorgen zu machen. Aber wir haben in deinem Wort wirklich viel Grund, zuverlässig zu sein. Herr, wir danken dir, dass die Schwierigkeiten, die du in unserem Leben zulässt, normal sind. Du hast auch versprochen, du wirst uns helfen. Es soll unseren Glauben stärken. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben und dass du uns auch die Kraft gibst, dieses Glauben zu bewahren, was uns überliefert worden ist. Und wir bitten dich für die Gemeinden, die treu dein Wort verkündigen. Bewahre du sie vor den falschen Lehren, vor Irrlehren. Lass sie wirklich treu bleiben. Wir bitten dich für eine Erweckung in diesem Land, dass die Menschen wieder dein Wort entdecken. Wir danken dir, dass wir Vorbilder haben, in dein Wort, aber auch in der Geschichte. Und wir danken dir, dass du uns auch zeigst, dass wir nicht einfach passiv bleiben sollen, sondern dass wir diesen Menschen auch nachahmen sollen. Wir danken dir, dass du uns mit, Vater, mit deinem Sohn vereinigt hast, dass wir eins mit ihm sind, dass wir gerechtfertigt worden sind durch ihn und dass du uns auch hilfst, in ihm standhaft zu bleiben. Herr, danke für deine Zusagen. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist, der heute wirkt. Und Herr, wir wollen wirklich überaus dankbar sein. Wir wollen lernen, auch Dankbarkeit zu zeigen, uns nicht zu beschweren, uns nicht auch negativ zu sein und immer zu kritisieren, sondern wir wollen wirklich lernen, in allen Dingen dankbar zu sein, weil du uns bis zum Ziel führst und du hast führst und du hast gesagt, dass du uns auch helfen würdest, dieses Ziel zu erreichen. Das ist eine zuverlässige Zusage deines Wortes. Wir danken dir dafür. Amen.